So, habt ihr es verstanden? Also, dann muss ich ja jetzt eigentlich nicht mehr weiter predigen, sondern wir können einfach sagen, gut, wir wissen's. Schön, dass ihr heute da seid. Ich freue mich, auch da zu sein. Ich verbreite die Nachricht von Jesus Christus erzählend. Und, Herr Rebecca, manchmal geht's uns so, und ich kann das von mir auch gut verstehen, das Erzählen, das überlassen wir gern den anderen. Denen, die vorne auf der Kanzel stehen, gut, wenn die es machen, dann müssen wir es nicht selber machen. Und wenn sie es dann so machen, dass wir nichts verstehen, dann können wir mit der Augen rollen. Und wissen, eigentlich wüssten wir es besser, aber sind froh, dass wir es nicht machen müssen. Die Kraft einer guten Geschichte. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn jemand so richtig, richtig fesselnd, richtig spannend erzählen kann. Dass wirklich so ein Spannungsbogen aufgebaut wird und dass in dem Ganzen plötzlich vor unserem inneren Auge Welten lebendig werden. So eine unbekannte, faszinierende Welt und man lässt sich völlig vereinnahmen von der Geschichte. Wenn jemand das kann, dann sagen wir, wow, das fasziniert uns. Und ich meine, die besten Geschichten, die man haben kann, die schreibt ja bekanntlich das Leben. Und das ist das, was, glaube ich, an dieser Stelle, auch wenn es ums Erzählen geht, ich verbreite die gute Nachricht von Jesus Christus erzählen, das Interessante ist. Welche Geschichte hat Gott in deinem, hat Gott in meinem Leben bisher geschrieben? Und ich meine, wenn wir gucken bei den Jüngern, ich glaube, das war schon krass, was die zu erzählen hatten. Nachdem sie 3 Jahre mit Jesus unterwegs waren und dann diese ganze Sache mit Tod und Auferstehung. Und kurz bevor Jesus sie verlässt, sagt er zu ihnen Folgendes in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein. Jesus verspricht seinen Jüngern und damit auch uns den Heiligen Geist. Und wenn wir vom Alten Testament her gucken, dann ist der Heilige Geist auch immer eine Bevollmächtigung zum ganz bestimmten Dienst. Und dieser bestimmte Dienst, den Jesus uns hier zumutet, heißt, ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr werdet von dem zu reden haben, was ihr mit mir erlebt. Weil, wenn wir mal ins juristische Lexikon reingucken, dann heißt er, ein Zeuge ist eine Person, die über wahrgenommene Tatsachen berichten soll. Für die Zeugenschaft genügt es, dass die betreffende Person verständliche Aussagen machen kann, sodass auch Kinder und Geisteskranke als Zeugen in Betracht kommen. Die Aussage eines Zeugen muss vollständig und wahrheitsgemäß sein, andernfalls ist sie strafbare Falschaussage oder sogar Meineid. Wenn wir das verknüpfen mit dem, was Jesus sagt, dass wir seine Zeugen sein werden, dann können wir sagen, wenn es ums Zeugesein geht, dann geht es um meine Wahrnehmung, um das, was ich erlebt habe mit Gott. Und es geht darum, über das Ganze verständliche Aussagen zu machen. Die Kanzel hier ist weg, gell? Aber wenn man jetzt von der philanthropischen Tiefe der Liebe Gottes hier dann gibt es garantiert Leute, die das fasziniert. Insofern gut, dass es auch Leute gibt, Jonathan, die das so wie du ausdrücken können. Aber das Wichtige ist, dass wir es so machen, dass es für uns verständlich ist. Und zwar nicht, dass wir denken, wir müssten das auf eine bestimmte Art und Weise machen, weil so macht man das als Christen halt. Sondern es reicht, wenn ich in einfachen Worten von dem rede, was ich mit Jesus erlebt habe. Und wichtig, die Aussage muss wahrheitsgemäß sein. Auch das können wir aus dem juristischen Lexikon lernen und ist insofern ganz interessant. Gell? Jetzt ist natürlich die Frage, wie geht es mir mit diesem Erzählen? Wie geht es euch mit dem Erzählen, mit dem Zeugesein? Habe ich überhaupt was zu erzählen? Ich meine, die beste Zeugenaussage vor Gericht ist, ich habe nichts gesehen. Ich war nicht da. Also dann ist diese Zeugenbefragung relativ schnell vorbei. Und das Nächste ist ja, dass viele von uns sagen, als sie das erzählen, der Steffen da vorne, der kann das relativ ordentlich, der Jonathan, der kann es noch besser, aber ich? Ich bin kein so guter Erzähler, okay. Und die Nächsten, die kommen dann damit und sagen, naja, erzählen könnte ich schon was. Aber dann guckt er mich ja an und dann stellt der Rückfragen. Ich bin ja kein Prediger, ich bin ja auch nicht ausgebildeter Theologe, ob ich dann noch eine Antwort weiß? Und der Punkt am Ende ist, dann lassen wir es lieber sein mit dem Erzählen. Und ich möchte euch heute aber ein bisschen die Angst nehmen und sagen, vielleicht ist es manchmal gar nicht so schwer. Und vielleicht geht es auch nicht darum, irgendeine theologische Abhandlung zu erzählen. Vielleicht nicht mal drum, so wie es die zwei Mädels hier gemacht haben, vielleicht nicht mal drum, dass ich jetzt unbedingt ein Gleichnis von Jesus auswendig kenne. Sondern das Interessante an dieser Stelle ist nachher das, was mich bewegt. Wir sind jetzt in Woche 5. Woche 5, Leben für meine Freunde, ich verbreite die gute Nachricht von Jesus Christus. Und wenn ihr euch hier nochmal die Reihe anguckt, dann seht ihr, wir sind jetzt schon ziemlich hinter mit Grün. Gell? Also Grün ist Erzählen, da sind wir heute Woche 5. Und ich habe beschlossen, dass ich euch anhand der bisherigen 4 Wochen erkläre, warum das mit dem Erzählen Sinn macht und wie es Sinn macht. Ich erzähle aus Überzeugung. Die erste und entscheidende Frage zum Erzählen, und wenn wir die Botschaft von Jesus Christus erzählend weitergeben wollen, ist, was ist eigentlich deine Geschichte mit Jesus? Da ist die Geschichte von Paulus. Und die Geschichte von Paulus ist eine ziemlich krasse Geschichte. Und als er in Apostelgeschichte 26, also ziemlich am Ende von der Apostelgeschichte, vom König Agrippa steht, fragt ihn der nach seiner Geschichte. Und Paulus erzählt ihm von seinem Bekehrungserlebnis vor Damaskus, davon, dass er unterwegs war als Christenverfolger und dann Christus begegnet ist. Mit einer krassen Jesus-Erscheinung, anschließend war er blind, in Verbindung mit der Berufung von Jesus zu erzählen, und es hat sein Leben für immer verändert. Und das erzählt er, als er verhört wird. Krasse Geschichte, und wahrscheinlich sagen viele von euch, wow, geil, schön. So eine Geschichte habe ich nicht. Ich bin ja auch nicht der Paulus. Aber es gibt noch andere Geschichten von Jesus und mit Jesus. Und eine, die mich immer wieder fasziniert, das ist die Frau am Jakobsbrunnen. Da ist Jesus mit seinen Jüngern unterwegs im Ausland, in Samarien, und trifft in der Mittagshitze an dem Brunnen, wo er mit seinen Jüngern Pause macht, eine Frau. Und die geht in der Mittagshitze lieber allein zum Brunnen, weil dann redet niemand. Dann ist niemand irgendwo im Hintergrund und braucht sie sich nicht so angucken lassen. Und Jesus fordert sie auf, ihr Wasser zu geben. Und während sie so miteinander ins Gespräch kommen, konfrontiert Jesus sie mit ihrer Schuld und mit seiner Vergebung. Und das Krasse ist, die Frau geht los zu ihren Freunden. Und die Geschichte, die sie erzählt, ist, hey, kommt mal mit raus an den Brunnen. Da ist einer, der weiß alles, was ich getan habe. Wussten die Freunde wahrscheinlich auch. Und statt Tratschgespräch noch 5 Sachen weiter, die die Frau nicht wusste. Nachzulesen in Johannes 4, wer es nochmal nachlesen will. Oder da ist die Geschichte von Petrus, der 3 Jahre mit Jesus unterwegs war, uns dann in einer Nacht verkackt. Und Jesus erzählt es ihm auch noch vorher. Jesus sagt, du wirst mich heute Nacht verraten. Und der Petrus, nee, vergiss es. Jeder von denen, die alle. Aber ich, nee. Und Jesus gibt ihm eine zweite Chance. Die zweite Chance ist nachzulesen in Johannes 21. Und da ist nicht nur Paulus, da ist nicht nur die Frau am Jakobsbrunnen, von der wir nicht mal den Namen wissen, da ist nicht nur Petrus, sondern da bist du. Und jetzt ist die Frage, was ist mit deinen Überzeugungen? Was ist deine Geschichte mit Jesus? Wie hast du zum Glauben gefunden? Was hast du dieses Jahr schon mit Gott erlebt? Wo ist Gott dir begegnet? Und hier geht es nicht um die anderen, sondern um das, wie du Gott in deinem Leben erfahren hast und erfährst und was deine Überzeugungen sind. Deshalb das Erste und Wichtigste zum Erzählen ist, klär nochmal, was sind deine Überzeugungen? Wovon bist du wirklich überzeugt? Und wenn du sagst, boah, irgendwie weiß ich gerade gar nicht, ob das mit Jesus, ob das mit Gott, ob das gerade meine Überzeugung sind, dann hast du genau zwei Möglichkeiten. Entweder du klärst, ob es deins ist, oder die zweite Möglichkeit ist, du bist ehrlich mit deinen Zweifeln. Auch das ist. Wenn jemand sagt, hey, du gehst schon in die Glocke, wie ist denn das mit dir und Gott? Es ist so okay zu sagen, hey, das mit mir und Gott, ganz ehrlich, das ist gerade schwierig. Ja, warum gehst du dann trotzdem in die Glocke und schon bist du im Gespräch? Aber erzählt nichts, bitte erzählt nichts, wovon ihr nicht überzeugt seid. In der zweiten Woche, ich verbreite die gute Nachricht, wie es mir entspricht. Und das ist auch nochmal ganz, ganz spannender Punkt, weil die Frage ist, was ist eigentlich mein Stil, meine Geschichte zu erzählen? Und unser Problem an dieser Stelle ist, wir vergleichen uns gern. Und dann schlagt man die Bibel auf und lesen die Geschichte von Paulus. Und wenn ihr das mal nachlest, in Apostelgeschichte 26, wie der Paulus das aufbaut, auch argumentativ. Das ist ja eine Verteidigungsrede letztlich vor Gericht, in der er die Botschaft von Jesus erzählt. Dann lesen wir das durch und denken, okay, schön, Paulus, dass du das kannst, aber ich bin nicht du. Schön, lieber Prediger, dass du so viel theologische Ahnung hast wie mit den griechischen und hebräischen Worten für die Liebe Gottes. Das bin nicht ich. Und Leute, da habe ich eine gute Nachricht für euch. Das müsste auch nicht sein. Es reicht, wenn ihr authentisch seid in dem, was ihr redet, wenn ihr euch nicht verstellt. Wenn du Jurist oder Theologe bist, okay, dann nimm dir den Paulus zum Vorbild und lern von ihm. Wenn du ein einfacher Sünder bist, dann nimm dir die Frau vom Jakobsbrunnen zum Vorbild. Das sind zwei Sätze, die diese Dame redet. Es reicht. Und manchmal ist es auch so, wie bei dem Kranken am Teich von Bethesda, nachzulesen in Johannes 5, dass du vielleicht dein ganzes Leben lang irgendwo rumeierst. Übertrieben gesagt, der konnte ja nicht laufen, der war lahm, und manchmal sind wir in unserem Leben einfach lahm. Wir kommen nicht vom Fleck. Und wir denken, eigentlich müsste ich und eigentlich sollte ich. Und es tut sich nichts. Und naja, irgendwann passiert es vielleicht und Gott kommt. Und was macht der Kranke im Teich Bethesda? Der sagt, ich weiß nicht mal genau, wer es war. Aber ich weiß, wer sowas kann, der kommt von Gott. Wirklich, ihr müsst niemand imitieren. Es reicht, wenn ihr selber seid. Und das Ganze in dem Bewusstsein, dass Gott euch, Apostelgeschichte 1, Vers 8, den Heiligen Geist versprochen hat. Und wenn er uns den Heiligen Geist versprochen hat, dann dürfen wir auch glauben, dass Gott uns tatsächlich fähig macht, in dem Moment, wo wir erzählen sollen, dass wir dann auch erzählen können. Wir gucken in Woche 3 und was das mit dem Erzählen zu tun hat. Das ist ganz spannend. Ich verbreite die Nachricht von Jesus Christus, indem ich mich investiere. Und Leute, die Möglichkeit zum Erzählen ergibt sich ganz oft aus dem, was wir tun. Das Tun ist der Türöffner. Und wir gucken oft zu arg auf das Erzählen, weil der Paulus auch an die Römer schreibt, der Glaube ergibt sich aus der Predigt. Und dann fühlt sich jeder, der eine gescheite Predigt hat, plötzlich schlecht und sagt, nee. Und wenn ich nicht erzähle, dann kommt niemand zum Glaube. Leute, ich glaube, wir sollten an dieser Stelle vielleicht uns manchmal mehr auf das Tun konzentrieren und dann überrascht sein, dass sich die Möglichkeit zum Erzählen automatisch ergibt. Und das sehen wir auch wieder bei den Leuten in der Bibel, die ich jetzt schon ein paar Mal zitiert habe. Lass uns wieder den Paulus angucken. Warum hat denn der Paulus die Möglichkeit, vor König Agrippa das Ganze zu erzählen? Ja, weil er als Missionar unterwegs war. Klar, da hat er auch die ganze Zeit erzählt. Aber dass es genau dem erzählt, passiert, weil er mit seiner Botschaft, die er vorher hatte, angeeckt ist und verhaftet wurde. Und schwupp ergibt sich aus der Verhaftung und der Gerichtsverhandlung diese Möglichkeit, die er sonst nie gehabt hätte. Guckt euch die Frau am Jakobsbrunnen an. Die Sache entspinnt sich dadurch, dass die Frau eben nicht nö sagt, in dem Moment, als Jesus sie um Wasser bittet. Ihr fremde Leute, ich sehe, wie ihr ausseht, ihr kommt garantiert aus Judäa, ihr seid Männer, ihr seid groß und stark, warum soll ich als Frau euch hier jetzt Wasser? Schon mal was von Gleichberechtigung gehört? Ihr könnt doch selber. Nein, macht sie nicht. Sondern aus dem Tun, dass er Jesus tatsächlich Wasser aus dem Brunnen holt, ergibt sich das Gespräch und aus diesem Gespräch mit ihr ist sie nachher so krass fasziniert, dass sie heimläuft und davon erzählt. Sie kann gar nicht anders. Und selbst wenn wir den Petrus angucken und seine Geschichte des Versagens, entspinnt die sich hier eigentlich aus einem relativ mutigen Tun raus. Weil wir sehen, wenn wir den Petrus angucken, der da Jesus verrät, sagen wir immer, pff, das Weichei. Aber der Petrus war der einzige Jünger, der tatsächlich noch anwesend war. Der nicht gleich davon ist, sondern sich zumindest noch in den Vorhof vom Hohen Rat getraut hat, zu den Knechten ins Feuer, in der Hoffnung, noch irgendwas für Jesus tun zu können und mitzukriegen. Und Jesus nutzt dieses Versagen. Ich glaube, der Petrus wäre als Leiter der ersten Gemeinde in Jerusalem ein ganz anderer Leiter gewesen. Und ich glaube, ein arroganterer Leiter und ein großkotzigerer Leiter von dem, was wir sonst über den Petrus lesen. Das ist eine Spekulation. Gell? Aber ich vermute es sehr stark, wenn er das nicht gehabt hätte, wenn er diese Geschichte mit Jesus nicht gehabt hätte. Und ich bin mir sicher, er hat sie wieder und wieder erzählt. Und zwar vor allem den Leuten, die irgendwann zu ihm gekommen sind als Gemeindeleiter und gesagt haben, Petrus, ich habe es verkackt. Ich habe Mist gebaut. Und Petrus konnte ihnen sagen, hey, ich weiß, wie das ist. Und hat ihnen seine Geschichte erzählt. Und was macht der Kranke vom Teich Bethesda, nachdem Jesus ihn geheilt hat? Er läuft rum. Warum? Weil er es kann. Und allein dadurch, dass er rumläuft, weil er es kann, werden die anderen auf ihn aufmerksam und sagen, hey, warum läufst du rum? Du darfst es doch gar nicht können. Und er sagt, ja, aber ich kann's. Weil da kam einer, ich weiß nicht mal, wie er heißt. Ich glaube, Jesus oder so. Und er hat mich gesund gemacht. Deshalb laufe ich rum. Und die Frage für uns ist, wie handelst du, weil Jesus dir in deinem Leben begegnet ist? Was ist anders, seit du Christ bist? Wie ist Jesus dir in deiner Schuld und in deinem Versagen begegnet? Und Leute, da geht es um so ganz einfache Sachen wie, wie gehst du mit deinem Ehepartner, mit deinen Kindern um? Wie gehst du mit deinen Freunden um? Ihr, die im Arbeitsleben steht, wie gestaltet ihr eure Geschäftsbeziehungen? Was sind eure ethischen Werte und Maßstäbe, die ihr da anlegt? Ihr, die in der Schule seid, wie redet ihr über eure Lehrer? Wie ist es mit Mobbing? Merkt man eurem Verhalten an, dass ihr Christ seid? Und Klammer auf nochmal, nicht irgendwas vorspielen, von dem man denkt, so müsste man das als Christ. Aber authentisch zu sein und in dem Ganzen sich von Jesus prägen lassen. Leute, wofür verwendet ihr eure Zeit? Wofür gebt ihr euer Geld aus? Und ich sage euch, die Leute um euch rum, die werden das sehr wohl wahrnehmen. Und seid euch dessen bewusst, dass an dem Punkt euer Leben meist wesentlich lauter redet, als das, was ihr sagt. Und dass aus ganz vielen Stellen, aus irgend so einer Handlung, wo eigentlich völlig klar ist, alle machen A und ihr macht B, die Frage kommt, hey, warum magst du das? Und jetzt sind wir beim Erzählen wieder, gell? Und wenn wir die letzte Woche uns nochmal angucken, dann heißt es, ich verbreite die Botschaft von Jesus Christus, indem ich mich für Menschen wirklich interessiere. Kläre, worum es dir geht, wenn du von Jesus erzählst. Ist ganz, ganz, ganz arg wichtig. Und auch zu sagen, hey, für welche Menschen interessiere ich mich wirklich? Welche Menschen sind mir wichtig? Und Leute, ich sage jetzt mal noch was, was da auch dazugehören kann. Wenn euch Leute wirklich wichtig sind und ihr sie schon genug genervt habt mit eurem Glaube, dann kann das auch heißen, dass ihr einfach mal die Klappe haltet und es aushaltet, dass ihr eure Geschichte nimmer zum 25. Mal hören wollt. Dann braucht es vielleicht nicht die Geschichte von euch, sondern von jemand anders. Wir Menschen haben im Normalfall sehr feine Antenne dafür zu spüren, ob wir jemand wirklich wichtig sind. Und wenn jemand das Gefühl hat, du erzählst ihm nur für Jesus, von Jesus, weil in Matthäus 28, Vers 28 heißt, geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Scheiße, jetzt muss ich es dir auch noch erzählen. Eigentlich will ich gar nicht, aber irgendwie habe ich den Eindruck, dass Gott mir genau dir. Die Leute werden es merken. Und am Ende ist aber trotzdem spannend, auch was Gott aus den jeweiligen Situationen machen kann. Also wir dürfen ihm da auch echt Großes zutrauen. Und ich gehe nochmal auf Paulus und die Frau im Jakobsbrunnen ein, weil da sehen wir so einen kleinen Unterschied. Der Agrippa, der musste dem Paulus zuhören, weil er darüber befinden sollte, ob der Paulus jetzt irgendwas getan hat, was gefängniswürdig war oder nicht. Er war Teil des Gerichtsprozesses und trotzdem konnte ihm Paulus glaubhaft machen, dass er Gott wichtig ist. Und Agrippa sagt am Ende, es fehlt nicht viel und du magst noch einen Christen aus mir. Wir wissen nicht, ob es der Agrippa irgendwann noch packt hat. Zumindest laut meinem kirchengeschichtlichen Wissen bin ich mir nicht ganz sicher. Ich muss den Historiker nochmal fragen. Wenn wir die Frau am Jakobsbrunnen sehen, dann bin ich mir ziemlich sicher, ihre Freunde sind genau aus einem Grund aus dem Ort raus und zum Brunnen vor dem Ort. Und der Grund war schlicht und einfach, dass sie die Freunde der Frau waren. Wenn irgendjemand sonst gesagt hätte, komm und guck da draußen, ich sage, hey, wir machen gerade Siesta, lass bleiben. Aber sie haben gemerkt, diese Frau, unsere Freundin, die hat hier was erlebt, was so krass war für sie, dass wir jetzt nicht anders können, als uns selber davon überzeugen, was da los ist. Deshalb, guckt auch nochmal auf euren VIP-Zettel, wen ihr euch aufgeschrieben habt. Habt ihr die Leute aufgeschrieben, weil ihr die jetzt irgendwie denkt, hey, der sollte halt mal zum Glauben kommen? Oder habt ihr sie aufgeschrieben, weil es die Leute sind, die euch wirklich wichtig sind? So, jetzt sind wir wieder beim Erzählen, gell? Wenn ihr das für euch geklärt habt, dann fangt an mit Erzählen. Und weil ich Lehrer bin, habe ich mich ja gefreut, dass da Hausaufgabe mit drin ist. Soll ich euch was verraten? Ich hasse Hausaufgaben. Aber manchmal machen sie tatsächlich Sinn. Und ich glaube, die macht durchaus Sinn. Deshalb möchte ich sie euch mitgeben. Und vielleicht könnt ihr dann auch wirklich mal in eurer Kleingruppe, in eurem Hauskreis, wenn ihr euch am Donnerstag oder am Samstag hier trefft, euch auch gegenseitig davon erzählen. Die Hausaufgabe ist, schreibe deine Geschichte mit Jesus einmal auf. Und welche Geschichte das ist, das entscheidet ihr. Ob so wie beim Paulus ist, dass er sagt, ich schreibe meine Bekehrungsgeschichte wirklich mal auf. Wie war das mit mir und Jesus? Wie kam es dazu, dass wir heute so eng sind? Oder auch eine Geschichte, wo du sagst, die habe ich ganz konkret mit Gott erlebt, die hat meinen Glauben geprägt. Oder auch wirklich nochmal das, was ich vorhin gesagt habe, nochmal nachzugucken. Was war denn dieses Jahr schon? Was war mein zentrales Erlebnis dieses Jahr mit Gott? Hier, da vorne war die Frage beim Kaffee, gell? Wie erlebst du die Liebe Gottes? Fragt euch das nachher mal beim Kaffee gegenseitig. Wie erlebst du die Liebe Gottes? Und wenn du merkst, dann ist es vielleicht gut, es wirklich für dich mal aufzuschreiben. Es gibt Leute, die führen ein Gebetstagebuch, die haben es da einfacher. Da stehen nämlich solche Sachen meistens schon mal drin, vorformuliert oder in Stichworten dann. Und wenn jemand sagt, ach, Schreiben ist eigentlich so gar nicht meins, macht es trotzdem. Und zwar nicht nur, um es nachher weiter zu erzählen, sondern auch für euch persönlich. Weil, wenn du solche Dinge wirklich mal aufschreibst, in Worte fasst und auch das verschriftlichst, dann hast du es zum einen einfacher, wirklich mal davon zu erzählen, wenn du gefragt wirst. Und zum anderen wird es dir aber auch selber neu vor Augen führen, wie groß Gott wirklich ist. Und ich finde, wenn wir das nicht haben, die Faszination für unseren großen Gott, dann brauchen wir auch nicht erzählen. Aber wenn wir sie haben, dann dürfen wir erzählen. Und selbst wenn wir stottern, wird der Heilige Geist dafür sorgen, dass beim anderen, dem wir es erzählen, das Richtige ankommt. Und in dieser Gewissheit, lasst uns fröhlich vom Glauben reden, unverkrampft, so wie es uns entspricht und von dem, was unsere Überzeugungen sind. Dann wird's gut. Amen. Ich bete noch. Jesus, und ich möchte dir dafür danken, dass wir für dieses Erzählen, was uns oft so auch Mühe macht, dass wir darauf vertrauen dürfen, dass du uns mit dem Heiligen Geist ausgerüstet hast. Und dass wir auch wissen dürfen, du überforderst uns damit nicht. Und ich möchte dich bitten, du weißt für jeden, der jetzt hier sitzt, wo der nächste Punkt ist, wo es dran ist, was zu erzählen, dass wir an genau dem Punkt deine Nähe spüren dürfen und dass wir merken dürfen, du bist durch uns, der hier erzählt. Danke, Jesus, dass wir nicht das aus uns raus machen müssen. Danke, dass wir auch nicht aus uns raus Vergebung haben müssen, dass wir nicht aus uns raus Zuversicht haben dürfen müssen, dass wir nicht aus uns raus Hoffnung haben müssen, sondern dass du das alles für uns bereithältst und sagst, hey, hier ist es, nimm reichlich davon. Danke, dass du unser Herr und unser Gott bist. Amen.